Yo, was geht ab, Mann? Mischa hier. Und bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, möchte ich mir noch kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, um dir zu erklären, wieso ich keine Werbung auf diesem Podcast schalten möchte. Nicht einmal für Produkte, die ich cool finde und selber nutze. Und zwar, falls dich das jetzt nicht interessiert, kein Problem, überspring diesen Teil einfach, sind circa 5 Minuten und stell dir vor, das wäre jetzt der Teil, wo normalerweise Werbung geschalten werden würde. Wie du sicher bemerkt hast, ist meine oberste Priorität hier die Realness auf diesem Podcast. Ich möchte mir keine Sorgen machen müssen, dass meine Themen irgendjemandem sauer aufstoßen oder sich nicht mit den gesellschaftlichen Normen vertreten lassen. Ich will hier zu 100% authentisch und unvoreingenommen bleiben. Und das wird zu einer wahren Challenge, wenn ich hier anfangen würde, Werbung zu schalten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich würde Geld von einem Reiseunternehmen oder einer Airline kriegen, das ja gut sein kann im Falle von The Chain is Life, dann bin ich ab diesem Moment in meiner Meinungsfreiheit beschnitten und die Firma könnte mir rein theoretisch auch vorschreiben, welche Themen ich unterlassen soll, zum Beispiel Psychedelics oder irgendein Thema, was zum Beispiel auch Umwelt betrifft, was ja dann auch wieder eine Airline eventuell in den falschen Hals kriegen könnte. Ich müsste sogar aufpassen, welche Podcast-Gäste ich einlade, da diese ja eventuell auch eine Meinung über diese Produkte oder diese Services dieser Firma haben könnten, die das wiederum nicht geil finden könnte. Und genau deswegen bitte ich dich als Zuschauer jetzt hier um Support. Auf der Chain is Life Webseite steht es jetzt jedem frei, mich mit dem Beitrag zu unterstützen, den er oder sie für angemessen hält. Du kannst also selbst entscheiden, was dir dieser Content hier wert ist. Das ist die mit Abstand fairste und transparenteste Lösung, die ich mir nach langem Überlegen auch wirklich vorstellen kann. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir an, du interessierst dich für mein E-Book Build by Plants. In diesem Fall müsstest du dir das E-Book ja kaufen, bevor du überhaupt weißt, ob es irgendeinen Mehrwert für dich bringt oder nicht. Das ist eigentlich, wenn du es dir mal genau überlegst, eine ziemlich spezielle Transaktion, weil du ja vorher nie zu 100% weißt, ob der Mehrwert wirklich den bezahlten Preis widerspiegelt, sowohl von meiner als auch von deiner Seite aus. Das heißt, eventuell wäre dir das Buch auch viel mehr wert gewesen und vielleicht hättest du schon alles gewusst und hättest dann einfach mehr bezahlt, als es dir eigentlich wert gewesen wäre. Dieser Podcast hier hingegen ist komplett kostenfrei, also kann jeder hier zuhören und das ist auch genau der Sinn der Sache, weil ich damit viel mehr Leuten helfen kann, als ich es mit einem bezahlten E-Book jemals könnte. Und genau deswegen finde ich diese Art der Unterstützung auch so cool, weil wenn du den Mehrwert aus diesem Podcast ziehst, kannst du ihn unterstützen und zwar mit genauso viel, wie du es persönlich für angemessen hältst. Das ist eine Transaktion, die am genauesten den Wert widerspiegelt, die du von meiner Arbeit kriegst. In der heutigen Welt ist es ja auch schon fast normal geworden, dass Content gratis ist. Das haben wir uns auch selbst zuzuschreiben, weil wir haben uns ja auch förmlich darauf konditioniert, ohne dabei zu realisieren, dass wir dafür extrem viel Werbung in Kauf nehmen. Werbung ist aber nicht kostenlos, denn diese Unternehmen wollen etwas von dir, deine Zeit und Aufmerksamkeit. Und jeder größere Podcast enthält dann diese Werbeblöcke, wo der Host zuerst was vorliest, bevor es losgeht. Und diesen Preis, den bin ich einfach nicht bereit für dieses Projekt hier zu zahlen. Und genau deswegen will ich mit The Chain is Life ein Statement setzen und eine Kultur schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, sich die Zeit zu nehmen, um die Arbeit zu unterstützen, die er auch wirklich schätzt. Ich will nämlich auch Sachen auf den Tisch bringen, die sonst niemand ausspricht. Und deswegen will ich dieses noch junge und wertvolle Projekt von keiner Firma finanzieren lassen. The Chain is Life soll uns gehören und mit uns meine ich jeder, der diesen Podcast entweder monetär, durchs Teilen oder mitpartizipieren als Gast unterstützt. Ich will hier Leute auf den Podcast bringen, die genauso denken wie ich und kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir alle zahlen regelmäßig Geld für eine Tasse Kaffee und denken nicht mal darüber nach. Jedoch scheint es viel schwerer zu sein, sein Geld für etwas auszugeben, was uns weitaus mehr Wert bietet, als eine Tasse Kaffee es jemals könnte. Deshalb nochmal, wenn du hier regelmäßig zuhörst und das Gefühl hast, durch diesen Podcast Mehrwert zu erhalten, ermutige ich dich, The Chain is Life zu unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie es für dich richtig erscheint. Etwas ist mir aber ganz wichtig. Es gibt Leute, die diesen Podcast nicht unterstützen sollten. Egal wie viel Mehrwert du daraus kriegst. Wenn es dich finanziell unter Druck setzt, bereits ein paar Euro im Monat beizusteuern, dann will ich dich hier ganz klar aus diesem Aufruf exkludieren. Und für alle unter euch, die jetzt anfangen, den Podcast monatlich über meine Webseite chainislife.com zu supporten, Leute, ihr seid die Geilsten. Vielen Dank. und ihr seid der Grund, wieso dieser Podcast weiterhin werbefrei laufen wird. Und jetzt geht's los mit der Episode. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer weiteren Folge von The Chainless Life. Und heute begrüße ich euch von einem ganz speziellen Ort. Ich befinde mich nämlich gerade in Halong Bay in Vietnam und zwar nicht in einem Hotel oder in einer Airbnb, sondern auf einer Fähre oder wie man sagen könnte, einem Kreuzfahrtschiff. Einem ganz exklusiven, richtig geilen Kreuzfahrtschiff mit einem, ich würde es mal sagen, so 30 Quadratzentimeter Zimmer, das wir hier bekommen haben. Richtig, richtig nice. Die Serenia liegt hier gerade neben mir und ich habe gedacht, ich mache hier gerade eine richtig schöne Folge The Chainless Life. Ich fühle es nämlich gerade, weil hier fühlt man sich wirklich richtig chainless. Wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr mal schnell Halong Bay googeln und euch vorstellen, dass ich jetzt gerade umzingelt von riesengroßen Formationen, Bergen und Natur bin. Es ist zwar schon ein bisschen dunkel, aber dennoch richtig schön cozy hier. Und heute habe ich eine ganz spezielle Folge für euch, nämlich die Burning Man LSD Story, die ja schon wirklich überfällig ist. Und auch hier habe ich mir wieder überlegt, wie könnte ich das ganze Thema angehen, um möglichst viel Mehrwert zu vermitteln, um euch auch ein bisschen Storytelling reinzugeben. Und es ist wirklich nicht einfach, so ein Thema zu besprechen, weil es immer sehr, sehr, sehr persönlich ist und ich dann auch nie weiß, ob diese persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, also diese internen Erfahrungen, denn wirklich auch so krass wirken, wenn ich sie erzähle. Das war mir auch schon bei der Mushroom-Story nicht wirklich bewusst. Und dann war ich natürlich dann auch umso froher und überrascht, als ich gesehen habe, dass das sehr viele Leute berührt hat. Bevor ich jetzt aber aushole und über die ganze Story rede, möchte ich auch hier wieder einen kurzen Kontext bieten. Auch lustig ist, dass ich zum Beispiel gerade heute ein älteres Ehepaar kennengelernt habe. Also die waren beide so um die 50, 60 rum. Wir haben uns kennengelernt, weil wir beide das vegane Menü bestellt haben auf dem Boot. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und irgendwann hat es dann geheißen, dass die auch schon einige psychedelische Erfahrungen gemacht haben. Also der ältere Herr hat selbst mir erzählt, dass er auch Pilze zu Hause anbaut. Das ist ja nicht so schwer, habe ich mir sagen lassen. Selbst waren sie schon ein paar Mal in Peru und haben psychedelische Erfahrungen mit Ayahuasca gemacht und natürlich auch mit Mushrooms und haben auch geplant, weitere psychedelische Erfahrungen zu machen. Also das ganze Thema Psychedelics ist wirklich so in den letzten Monaten oder sagen wir mal so in den letzten zwei Jahren für mich immer mehr zu einem, ich sag mal, dem Phänomen geworden, weil von der einen Seite, so von der ganz konservativen Seite, guckt man so diese ganze Sache extrem kritisch an, extrem verstört und schon fast so ein bisschen mit einem Unmut. Und je nachdem, mit welcher ich persönlich auch darüber rede, kriege ich da auch zum Teil ganz andere Reaktionen. Und dann lerne ich so ein Pärchen kennen hier und die reden hier ganz offen und wirklich auch sehr, sehr, sehr interessante Stories über ihre ganzen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Auch in den 60ern hat mir der Herr erzählt, hatte natürlich die Lucy zum ersten Mal schon kennengelernt und da möchte ich jetzt eigentlich auch anhaken, wo habe ich zum ersten Mal von LSD gehört. Das war nämlich auch schon relativ früh und zwar war das in der 7. Klasse. Da hat mir nämlich mein Lehrer, mein Geschichtslehrer, diesen Beatles-Film gezeigt. Und Beatles, die haben so einen Song gemacht, der heißt Lucy in the Sky with Diamond. Und dann hat er ganz stolz erzählt, dass er natürlich gewusst hat oder uns einfach erklärt, dass dieses Lucy in the Sky with Diamond ein Code war für LSD. Und da wurde ich schon so das erste Mal, ja, so ein bisschen aufmerksam, dass sogar mein Geschichtslehrer in der 7. Klasse wusste, was die Beatles damals gesungen haben, was mich dann auch so ein bisschen zu der Annahme gebracht hat, dass er vielleicht selbst auch mal auf der Lucy geritten ist, oder wie man den so schön sagen will. Also das Thema ist wirklich interessant. Ich habe dann auch den Film Fear and Loathing in Las Vegas gesehen mit Johnny Depp und Benicio del Toro. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, Leute, dann schreibt euch jetzt direkt, bitte direkt auf die Liste. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Das ist ein ultimativer Kultfilm. Ist schon ein bisschen älter, aber wenn ihr mal einen Film über Drogen sehen wollt, der wirklich ins Extreme gezogen wird, dann müsst ihr euch unbedingt Fear and Loathing in Las Vegas reinziehen mit Johnny Depp und Benicio del Toro. Der Film ist ultra, ultra witzig und den habe ich mir ein paar Mal reingezogen, was aber nicht gerade dazu geführt hat, dass ich wirklich auch in Verbindung kommen wollte mit LSD, weil in dem Film wird das Ganze doch sehr verängstigend oder beängstigend gezeigt. Und man hat wirklich das Gefühl, dass wenn man auf so einer Droge ist, es wirklich auch nicht einfach mal so auf die leichte Schulter genommen werden kann. Und die zwei ziehen sich halt da wirklich über mehrere Tage alle möglichen Drogen rein und sind dann zusätzlich natürlich noch in Las Vegas. Also könnt ihr euch ja vorstellen, wie das Ganze abgeht. Wirklich krasser Film. Und als ich dann so nach und nach mich mit der ganzen Thematik nicht mehr beschäftigt habe, aber einfach immer wieder so gehört habe, wie Leute darüber geredet haben, Leute sind drauf hängen geblieben und auch zum Teil Kollegen, die mir dann erzählt haben, dass sie es probiert haben, dann irgendwie 12 Stunden lang in ihrer Wohnung waren und komplett getrippt sind und das nie wieder machen wollen, da habe ich mich dann halt schon irgendwann so ein bisschen wie distanziert von dem Thema. Also irgendwann war das für mich so überhaupt kein Thema mehr, überhaupt LSD zu nehmen, weil sie eigentlich auch eine chemische Droge ist. Also hier auch noch kurzen historischen Kontext, weil ich mich ja mit dem Thema jetzt auch eingehend beschäftigt habe. LSD wurde aus Zufall entdeckt, und zwar von Albert Hofmann. Das ist ein Schweizer Wissenschaftler, der wurde 102 Jahre alt, by the way. Und er war der erste Mensch auf diesem Planeten und auch der einzige Mensch, der LSD jemals probiert hat, ohne einen Placebo-Effekt, wenn man so will, ohne Erwartungen. Also er war der Erste, der es jemals probiert hat und damit auch der Einzige, der das wirklich so genommen hat, ohne vorher irgendwas zu hören von einem Kollegen oder irgendwas anzunehmen. Und er hat sich das Ganze auch sehr, sehr, sehr stark überdosiert gegeben. Und da fängt es natürlich schon an. LSD ist so hochwirksam, dass schon der kleinste Tropfen reicht schon aus, um dich dafür 12 Stunden in eine richtig krasse Story oder Reise, auf eine richtig schöne Reise zu bringen. Und als er das damals entdeckt hat, hat er sich, glaube ich, die 10 oder 20 oder 100-fache Dosis gegeben, weil es eben nicht wirklich, weil er da nicht wirklich wusste, wie man das dosiert. Und der war, glaube ich, dann so 3 oder 4 Tage einfach in einem anderen Universum. Und über das hat er natürlich dann auch geschrieben. Und so wurde LSD dann nach und nach auch richtig bekannt. Auch ein interessanter Fakt ist, dass 10% aller Amerikaner heute LSD ausprobiert haben. Also jeder 10. Amerikaner hat bereits LSD ausprobiert. Vor allem aber Leute in diesen 60ern und 70ern, also in dieser Hippie-Zeit, wo es ja zum Teil sogar auf Harvard, also an der Harvard University, ganz normal getestet wurde. Also so wie man heute wieder Magic Mushrooms testet, kann man sich jetzt in Zürich momentan sogar dafür anmelden, wenn man das möchte. So war das damals schon mal in den 60ern Jahren, bevor es dann sehr lange tabu wurde. Also bevor das Ganze jetzt wieder durch die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse mehr und mehr in den Vordergrund rückt, weil man ja eben auch diese unglaubliche, diese positiven Effekte mit sich zieht und man die wieder gefunden hat. Oder Leute, die alkoholsüchtig waren, die drogensüchtig sind, die komplett das Rauchen aufgeben konnten, direkt nach einer Sitzung mit Psilocybin, also mit dem Magic Mushroom oder eben auch mit LSD. Und Leute, die zum Beispiel auch Krebs haben und dadurch auch diese Endlichkeit, also den Tod, den bald folgenden Tod akzeptieren konnten. Das sind schon sehr, 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 sehr interessante Sachen. Also ich habe das komplette Buch How to Change Your Mind, das habe ich schon im letzten Video erwähnt, das habe ich komplett durchgelesen von Michael Pollan. Das kann ich euch extrem ans Herzen legen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das auch irgendwann mal auszuprobieren. Weil wenn ihr das Buch gelesen habt, dann wisst ihr wirklich alles, was ihr wissen müsst über psychedelische Substanzen. Und zwar weder in eine Hype, also weder in einer gehypten Richtung, noch in irgendeiner abwertenden Richtung. Also er selbst war auch sehr kritisch, ist ein Journalist, der sich da unter anderem eben auch LSD gegeben hat und das Ganze dann wirklich auch dokumentiert hat, wie er sich dabei gefühlt hat, etc. Was gibt es sonst noch zu sagen? LSD hat eine Halbwertszeit oder eine Wirkungszeit von 8 bis 12 Stunden. Als ich es genommen habe, würde ich sagen, war ich so gute, gute 8 Stunden am Start, würde ich sagen. Und ich hatte danach natürlich noch einen richtig schönen Afterglow, über den reden wir nachher. Was ich jetzt auch noch erzählen möchte, ist, dass ich nebst LSD und den Magic Mushrooms schon sehr, sehr, sehr früh psychedelische Substanzen konsumiert habe in meiner Jugend, beziehungsweise ich habe Erfahrungen gemacht. Und das Ganze wird jetzt für den einen oder anderen vielleicht überraschend sein, aber als ich so 15 oder 16 war, da habe ich das ganze Thema schon, habe mich das schon so ein bisschen interessiert. Und damals waren natürlich diese ganzen Sachen wie zum Beispiel Shrooms und LSD, die waren halt bei mir gar nicht auf der Die waren, also ich war früher halt wirklich so, wenn es verboten ist, dann ist es nicht gut. Das war auch der Grund, wieso ich nie gekifft habe, bis ich irgendwie 16 war. Wieso ich nie irgendwas probiert habe, was illegal war. Also ich habe wirklich immer, was so Drogen betrifft, war ich immer sehr, sehr, sehr respektvoll. Ich habe bis 16 war ich wirklich so ein Unschuldslamm. Aber ich habe mich dann über die rechtliche Situation von anderen Sachen informiert und bin dann auf diese Webseite gestoßen. Keine Ahnung, ob es die heute noch gibt, aber das war eine holländische Webseite, die hieß Azarius. Und auf dieser Webseite konnte man sich einige sehr interessante Sachen kaufen, wie zum Beispiel LSA-Samen, sogenannte Baby Woodrose haben die geheißen, also so Baby-Rosenholz-Samen ist der deutsche Begriff dazu. Es gab auch noch eine andere Samenart, die hieß Morning Glory. Aber ich habe mich dann für Baby-Woodrose entschieden. Und das habe ich mir online ganz entspannt nach Hause schicken lassen. Also es war komplett legal auch. Also diese Baby-Woodrose-Samen, die waren nicht auf irgendeiner Liste. Und deswegen habe ich mir die auch legal bestellt. Und auch wirklich dreimal probiert und beim ersten Mal, würde ich mal sagen, fast keinen Effekt verspürt, als ich mir damals einen Tee machen wollte, weil ich auch gelesen habe, dass wenn man sie einfach so isst, dass einem dann auch sehr schnell schlecht wird. Als ich sie dann aber das zweite Mal probiert habe, da habe ich, glaube ich, wirklich schon zum ersten Mal einen sogenannten Horror-Trip erlebt. Also ich kann mich erinnern, dass ich dann auch optische, ganz wirre optische Verzerrungen hatte und weil ich dann auch irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte, wollte ich dann nur noch schlafen gehen und ich konnte einfach die ganze Nacht nicht schlafen. Also ich hatte so ganz komische visuelle Sachen. Ich kann mich erinnern, ich hatte keine Todesangst oder so, aber es war definitiv kein angenehmes Experiment, weil es eben auch wirklich ein dummes Experiment war. Weil erstens mal, ich war 16, ich konnte das Ganze nicht zuordnen. Ich habe es auch irgendwie komplett in einem falschen Setting gemacht, mit einem Kollegen irgendwo in so einem Keller. Und danach eben, als ich schlafen gehen wollte, hat es einfach nicht mehr aufgehört zu drehen und irgendwelche Formen haben sich gebildet, dass ich die Augen schließen wollte. Und als ich dann zum dritten Mal genommen habe, nochmal mit Kollegen am Tag, da war es richtig, richtig schön. Also das kann ich mich erinnern, das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Und zwar haben wir das genommen und das ging es ziemlich lange, bis dann mal was passiert ist. Und dann sind wir wirklich beim Kollegen einfach nur so auf der Couch gelegen. Und also ich weiß nicht, wie es bei den anderen genau war, aber bei mir war das wirklich so, es war einfach nur eines der schönsten Body Highs, das ich jemals hatte. Also eigentlich auch das erste, wenn ich jetzt so überlege, weil ich ja damals noch nichts anderes konsumiert habe. Und dann war das, glaube ich, dann aber auch schon so ein bisschen durch die Thematik. Also ich habe das dann einmal erfolgreich genommen und das war gut für mich. Und dann habe ich mir auch noch Salvia Divinorum bestellt. So hat es, glaube ich, geheißen. Und zwar zuerst die Blätter, die ich dann versucht hatte, in einer Bong zu rauchen. Das war so ein Jahr später, dass ich dann auch angefangen habe, ein bisschen Gras zu rauchen ab und zu. Und dann, als das nichts gebracht hat, habe ich mir dann in Amsterdam, als ich selbst in Amsterdam war mit 18, habe ich mir dann das Extrakt, das 30-fache oder 25-fache Extrakt geholt. Und habe mir das dann auch nochmal in der Bong gegeben. Und das war wirklich, wirklich, wirklich kein... also ich glaube, mit dem Zeug ist nicht zu spaßen. Also das war, ich war da zwar nur so 3 oder 4 Minuten weg, komplett, habe dann irgendwie so mit dem Kopf, also ich kann mich noch an den Song erinnern, der damals gelaufen ist, als ich das genommen habe. Ich konnte mich dann irgendwie gar nicht mehr so aus dem Muster befreien. Also ich habe dann einfach so 2 Minuten mit dem Kopf irgendwie so zur Musik mitgeschwungen oder so. Und dann plötzlich war es vorbei. Also war ultra komisch. Auch ich war damals, ich denke, für all diese Sachen noch viel zu jung. Aber weil es eben auch nicht wirklich illegal war, habe ich so gedacht, ja, es kann ja nicht so schlimm sein. Aber Salvia Divinorum, mit dem würde ich persönlich nicht rumspaßen. Also ich hatte danach auch ein bisschen Kopfweh. Und im Allgemeinen kann ich wirklich sagen, dass ich immer schon sehr neugierig war, was solche Sachen betrifft, irgendwelche Substanzen. Ich aber auch zu jeder Zeit wirklich einen gesunden Respekt hatte und auch zu jeder Zeit nie das Gefühl hatte, von irgendetwas jemals abhängig geworden zu sein. Also ich hatte weder irgendwelche Abhängigkeiten mit Alkohol, mit Gras, mit nichts. Also ich habe auch jetzt zum Beispiel auf der Weltreise, auf der ich mich befinde, seit 2 Monaten nichts angerührt. Also ich habe nicht mal Gras geraucht, weil in Singapur und auch in Thailand, da gibt es sehr, sehr, sehr hohe Strafen auf Cannabisbesitz. Und das war es mir einfach nicht wert, das zu riskieren. Und deswegen, wenn ich mal auf Reisen bin, dann kann ich komplett einfach so abschalten. Und wenn ich dann wieder in LA bin, dann kann ich auch gerne mal wieder an einem PAX ziehen. Ich rauche ja schon lange nichts mehr. Also ich rauche auch kein Gras mehr, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es nicht gesund ist, wenn man sich das Zeug anzündet. Und deswegen konsumiere ich diese PAX Era, diese kleinen Vaporizer-Sticks mit dem Öl. Da nimmst du einen Zug und da bist du schon gut am Start. Also ich habe dann auch sicher mal vor, ein oder zwei Folgen Chain is Live Podcast mit so einem PAX Era abzufilmen oder abzudrehen, weil ich das Gefühl habe, dass man da manchmal, je nachdem auch vor allem mit einem Interviewpartner, sehr kommunikativ wird. Also da habe ich mich auch inspirieren lassen von Joe Rogan, der das ja auch regelmäßig macht. Finde ich auf jeden Fall eine interessante Idee, weil eben so Konversationen manchmal wirklich extrem profitieren davon. So, jetzt, das war, glaube ich, genug Vorstory zu der ganzen Sache. Einfach, dass ihr mal seht, ich bin kein unbeschriebenes Blatt und ich will hier auf The Chainless Live, auch hier auf dem Podcast, gar nicht mehr irgendwelche Zensur herrschen lassen. Also auf YouTube halte ich mich da noch ein bisschen bedeckt, da habe ich meine Hippie-Story erzählt, aber hier auf dem Podcast habe ich das Gefühl, da diggen es die Leute auch, da finden es die Leute auch cool und da bekomme ich dann auch meistens sehr erwachsenes Feedback, sehr cooles Feedback. Ich denke, viele von euch haben sicher auch schon solche Erfahrungen gemacht. Und jetzt zu Burning Man. Also, wie hat mein Drogenstack an Burning Man ausgesehen vielleicht noch? Und zwar habe ich mir zum Burning Man nur ein paar Mushrooms gekauft. Also so wieder diese Schokoladen, die ich auch schon damals in Costa Rica gehabt habe. Ich habe dann sehr guten Kontakt in L.A. Der hat mir die ready gemacht. Ich hatte die dann auch im Kühlschrank, bevor wir losgefahren sind. Auch lustige Story jetzt. Dann sind wir morgen aus der Airbnb raus. Alles gepackt, alles im Auto, haben Auto abgeholt, sind dann noch essen gegangen, sind in den Target gegangen mit Nils, mit Marcel, mit Michael. Und dann im Target trifft es mich wie der Blitz. Als ich realisiert habe, dass ich ja noch eine Kühlbox für die Mushroom Chocolates brauche und realisiert habe, dass ich sie nicht eingepackt habe. Und ja, ich sag's mal so, es ging nicht mal ums Geld, also so eine Schokolade hat, glaube ich, 20 Dollar gekostet, aber es ging darum, dass ich wirklich diese Mushrooms am Burning Man nehmen wollte. Also ich habe schon so einen Plan gehabt, dass das einfach mein einziges Ding sein wird. Also ich wollte gar nichts anderes am Burning Man machen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, LSD zu nehmen. Und von irgendwelchen Partydrogen wollte ich mich da komplett fernhalten, weil ich in meinen Augen einfach das Gefühl habe, dass am Burning Man das nicht wirklich, ja, das gehört dort in meinen Augen nicht hin. Und ich distanziere mich sowieso von chemischen Drogen. Damit habe ich wirklich bisher nie gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen, ja, Mushrooms gekauft, nicht mitgenommen, angerufen, sind die noch da? Beziehungsweise ich habe dann einfach so gesagt, ich habe so Schokolade im Kühlschrank vergessen, die ist ultra wichtig. Und der Typ von der Airbnb hat mir dann gesagt, er müsse jetzt anrufen und gucken, was die Cleaning Ladies gemacht haben. Und dann hat er mich zurückgerufen und hat gesagt, er hätte keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, Sir, it's really, really important that I have to get those chocolates, habe ich ihm gesagt. Und der Marcel und Denise haben mich schon ausgelacht. Und dann hat er mich nochmal angerufen und gesagt, ja, sie hätten alles, was sie noch gefunden hätten, fortgeworfen und in die Mülltruhe vor der Hütte. Und dann ich so, okay, fuck it. Leute, ihr müsst jetzt hier kurz im Restaurant warten, ich hole jetzt die Dinger. Da bin ich an einem Samstag, glaube ich, oder war auf jeden Fall sehr viel Verkehr, bin ich da runtergerast nochmal vom Norden in L.A., schon runtergefahren, eine halbe Stunde nach Venice Beach, um dort diese Mushroom-Schokoladen aus dem Müll zu ziehen. Hab sie noch gefunden, als sie noch nicht geschmolzen sind und musste mich da noch durch meinen eigenen Dreck wühlen. Also es war auf jeden Fall eine Szene für sich, denke ich mal. Aber damit wurde auch das Commitment definitiv bestätigt, das ich hatte in diesem Event und auch in diese Mushrooms, weil eben nach dieser Erfahrung in Costa Rica habe ich noch zwei, dreimal Mushrooms ausprobiert mit kleineren Dosen und wirklich immer sehr positive Erfahrungen gemacht. Also dadurch, dass ich auch das Buch gelesen habe, jetzt How to Change Your Mind und auch die ganze Geschichte kenne und auch die ganze Wissenschaft dahinter, was mit dem Hirn passiert, wie diese Hirnstränge, zum Teil sogar neue Hirnstränge gebildet werden, wenn man, also neue Verbindungen entstehen, das ist ultra, ultra interessant. Und deswegen wollte ich auch für Burning Man dann auch mal wieder eine heftigere Erfahrung machen. Und deswegen habe ich mir ganze 5 Schokoladen gekauft, mit dem Ziel, diese dann auch so in 1 oder 2 Tagen zu konsumieren. Also wirklich so eine richtig krasse Journey zu erleben, um so zu sagen. Sonst habe ich nichts mitgenommen, also kein Alkohol und auch sonst nichts. Das Einzige, was ich natürlich dabei hatte, war mein PAX, mit dem ich auch wirklich gut am Start war. So PAX, das ist wie gesagt dieses kleine Tool, da habe ich wirklich 5-6 Tage lang, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel an diesen PAX gezogen wie am Burning Man, weil es war für mich einfach so Teil, das war einfach so mein Begleiter, mein treuer Begleiter an diesem Event. Ich habe auch jedem einen PAX gegeben, das war so mein Geschenk, weil man am Burning Man ja auch gibt und nicht nur nimmt. Ich habe einfach mir zum Ziel gesetzt, dass ich so wie eine nice Fee bin dort, der einfach jeder, der will, high macht. Also ich habe dann einfach jedem den PAX angeboten, ca. 200 Leuten. Ich hatte auch so 3-4 Kartuschen dabei, ich habe dann die auch immer ein bisschen ausgewechselt, habe dann die Leute gefragt, willst du ein bisschen Jack Herr oder willst du ein bisschen Sativa, willst du ein bisschen runterkommen, willst du ein bisschen hochkommen. Also so mit dem Kaffee habe ich dann einfach den Leuten so eine Art All-Inclusive Weed-Erfahrung gegeben. Und weil ich mich ja dann wirklich nach einer Stunde am Burning Man richtig schwer verletzt habe, ich habe mich ja da aufgeschlitzt, das spüre ich heute noch, also da habe ich mir den Fuß aufgeschnitten, ganz blöd gelaufen, bin ich dann auch schon so ein bisschen runtergekommen, so von dieser Euphorie, die ich am Anfang hatte, und habe so ein bisschen auch so realisiert, dass man vielleicht am Burning Man doch nicht sich zu krass abschießen sollte, auch nicht mit Mushrooms, vor allem, weil eben auch wirklich der Event, also wie gesagt, ihr müsst einfach dorthin, Leute, ich schwör's euch, wenn ihr irgendwie diese 2.000-3.000 Euro sparen könnt, dann geht an den verdammten Burning Man nächstes Jahr oder einfach in ein paar Jahren, geht einfach dorthin, Leute, gebt euch diese verdammte Experience, also mich werdet ihr auf jeden Fall nächstes Jahr wieder am Start sehen, das ist zu 99% safe, dass ich wieder an den Burning Man gehe. Und wie gesagt, also so bin ich dann eben gegangen, und dadurch, dass ich mich dann verletzt habe, habe ich mich dann entschieden, die Strategie zu ändern und mit den Mushrooms zu microdosen. Das ist auch so ein Ding, was jetzt gerade extrem Trend ist, dass viele Leute, die sich diese Mushrooms selbst anbauen zu Hause, sie dann zermürben, also so Pulver draus machen und sie dann in Kapseln packen und dann über den Tag immer nur so 1-2 Kapseln konsumieren, also ganz, ganz kleine Mengen. Und das soll dann wirklich so wie natürliches Ritalin wirken. Also es soll dich dann so wirklich extrem wach und trotzdem entspannt machen. Und ich kann das also jetzt mittlerweile wirklich bestätigen. Ich habe dann wirklich diese Schokoladen aufgeschnitten. Es hat so ein Camp gegeben neben uns, weil ich dann auch keine Kühltruhe gekauft habe. Gab es so ein Camp mit so relativ viel schwulen Typen, die waren aber alle richtig gut drauf. Und die hatten auch so einen Kühlschrank dabei. Habe ich die gefragt, ob ich die da lagern durfte. Und dann bin ich einfach immer zu denen rüber und habe mir da so ein halbes Mushroom wieder geholt, wenn ich mal wieder beim Zelt war. Und habe so wirklich so die ersten 3 Tage wirklich mikrodosiert Mushrooms gegessen. Ich habe dann auch geteilt natürlich, habe noch einer Kollegin einen gegeben. Und es war wirklich, also in meinen Augen, eine ultra geile Erfahrung, muss ich wirklich sagen, weil man ist extrem connected und man ist nicht irgendwie verängstigt oder drauf. Also in diesen kleinen Mengen ist es wirklich extrem ich kann es gar nicht erklären, stimulierend schon fast. Also du bist nicht müde, du hast auch nicht diese krassen visuellen Erfahrungen, wie ich sie hatte, als ich eben 5 Gramm genommen habe beim allerersten Mal. Und dadurch, dass man eben dann auch über eine längere Zeit das nimmt, also 3 Tage habe ich das dann genommen, habe ich dann auch nicht diesen krassen Effekt mehr gehabt, weil das Schöne auch ist an dieser Pflanze oder an diesem Pilz ist, dass du dich sehr schnell entwöhnst. Also Leute, die jetzt das immer nehmen möchten, das gibt es gar nicht. Du wirst nicht addicted darauf. Es gibt also Mushrooms, LSD, das sind die Drogen mit den geringsten Risikostufen von allen Drogen. Also da gibt es, glaube ich, nur noch Kratom oder wie das heißt, was noch unter dem liegt. Also kein Risiko, sich umzubringen von einer Überdosis, kein Risiko, süchtig zu werden. Und trotzdem beides immer noch verboten, während Alkohol immer noch legal ist. Also das ist richtig, richtig hart. Auf jeden Fall, habe ich das dann 3 Tage gemacht und war richtig, also ich war richtig am Start. Es ging mir richtig gut. Ich habe auf einer Party dann auch, also du kannst dann auch die Musik hören. Es ist alles eigentlich nicht wirklich so beeinträchtigt worden, aber es war, ich habe einfach gemerkt, wie ich elevated war und wie es mir danach auch immer noch gut ging. Also auch ohne Mushrooms am Tag 4 und 5 hatte ich eine ultra geile Zeit, also auch komplett ohne Drogen. Mir wurde dann MDMA angeboten und ich habe dann komplett abgelehnt und gesagt, nee, ich will kein MDMA nehmen. Und am allerletzten Tag, jetzt kommt es eben, bevor wir dann zum Burning Man gefahren sind, also am letzten Tag oder am letzten Abend wird ja dann der Man abgebrannt. Das seht ihr auch in meinem Burning Man Vlog. Und am letzten Tag sind wir dann mit der ganzen Gruppe, die wir hatten, also wir hatten dann so ein Camp, so ein kleines Outlier Camp hatten wir gehabt, mit so 20 Leuten, die uns einfach, die alle am Start waren, ein paar Leute aus Norwegen, ein paar Leute aus der Schweiz waren auch dabei, ein paar Leute aus Deutschland, ein paar Leute aus, ich weiß gar nicht mehr. Also wir waren auf jeden Fall eine richtig coole Truppe und es waren eben auch so ein paar Kanadier dort, glaube ich, waren das, oder Amerikaner. Und mit denen haben wir uns auch schon von Tag 1 sehr gut verstanden. Mit denen sind wir dann auch rumgefahren und haben Party gemacht. Und die hatten dann auch schon erzählt, weil die war, glaube ich, die eine hat, glaube ich, war, glaube ich, Ärztin. Und die hat mir dann eben gesagt, dass sie als Ärztin kein Mushroom nehmen darf und auch kein Gras rauchen darf, weil diese zwei Sachen immer noch im Blut sind und sie das eben nicht nehmen durfte. Und deswegen hat sie dann LSD dabei gehabt. Und hat dann so gefragt, ja, willst du mal? Und ich so, ja, ich weiß nicht, mal schauen, habe ich gesagt. Das war, glaube ich, so am zweiten Tag oder am ersten oder am zweiten Tag, als ich wirklich noch gar nicht mit dem Gedanken gespielt habe. Und als die Zeit dann so, durchgegangen ist und ich dann auch mehrere Leute getroffen habe und mit denen über diese psychedelischen Erfahrungen nochmal live geredet habe, sie dann zum Teil sogar drauf waren, während ich sie gesehen habe, habe ich dann irgendwann so gemerkt, so, hey, LSD, das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wie ich das immer gedacht habe, oder? Von all diesen Horror-Stories, die ich gehört habe, von Fear and Loathing in Las Vegas, auch dieses Wort Acid, so nennt man es ja auch, das klingt für mich so aggressiv, es hat für mich einfach nie gut geklungen. Und als wir dann am letzten Abend so alle zusammen nochmal gegessen haben, im Kreis, hat dann die eine Kollegin eben gesagt, so und ihr Freund, dass sie das jetzt nochmal nehmen und sie hätten da noch so zwei Portionen ready. Und ich habe dann so gesagt, ja, wieso nicht, ich spüre es jetzt. Es hat sich einfach, in diesem Moment hat es sich einfach richtig angefühlt. Die hatten noch zwei Dosen am Start, ich hatte nichts vor an diesem Abend, sage ich mal. Ich wollte einfach den Burning Man sehen und ich habe einfach so gemerkt, so hey, warte mal, so für den Burning Man das mal live zu sehen, das könnte noch eine geile Erfahrung werden. Und dann habe ich mich einfach darauf eingelassen. Und das Krasse ist auch wirklich, du merkst gar nicht, wenn du das trinkst. Also das ist so ein kleiner Tropfen, den ich da ins Wasser gekriegt habe. Und weil sie auch Ärztin war, muss ich an dieser Stelle auch sagen, und sie das Zeug selbst genommen hat, war ich auch zu 100% safe, dass das Zeug 100% clean und real ist. Also ich bin natürlich da auch sehr, sehr, sehr vorsichtig, von wem ich was nehme. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht irgendwie das von irgendjemandem nehmen, aber am Burning Man, da habe ich einfach schon so der Vibe, der dort war, das waren einfach keine von diesen, also ich habe keinen einzigen Drogenjunkie dort gesehen. Ich habe keine einzige Person gegeben, die mir irgendwie vorgekommen ist, als wäre sie hängen geblieben. Also das sieht man meistens nur in dieser Techno-Szene, in der ich ja auch ab und zu mal aktiv bin. Wenn man jetzt nach Ibiza geht oder auch zum Teil in Berlin oder sonst in irgendwelchen Nachtclubs, wo Techno, also ich liebe die Techno-Szene, aber dort sieht man meistens dann wirklich schon einiges, was ich am Burning Man nicht gesehen habe. Anyway, dann haben wir das Zeug getrunken und sind rausgefahren, Sonnenuntergang, und dann ist es ziemlich lange gegangen, bis es dann losgegangen ist. Wir haben uns dann geile Plätze gesichert und dann, Leute, hat der Man angefangen zu burnen. Also die haben dann wirklich mit Raketen und Feuerwerk haben sie den angezündet. Wir waren alle wirklich extrem geflasht. Und ich bin dann so auch abgesessen und hat das einfach auf mich wirken lassen. Und es ist sicher nochmal eine Stunde gegangen. Also ich habe es genommen, dann haben wir gegessen auch noch oder so. Und dann ist es, glaube ich, nochmal eine Stunde gegangen, bis der Event dann fertig war. Und als ich dann so gedacht habe, so hey, shit, jetzt sind sicher schon zwei Stunden her und ich habe noch gar nicht wirklich was gespürt. Also ich habe dann so das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich noch gar nicht drauf. Und als ich dann aufgestanden bin, als es vorbei war, also als es dann wirklich zu Ende war und alle wieder aufgestanden sind und die Party losging, da plötzlich habe ich gemerkt, oh my God, jetzt hat sich was gerade verändert. Und von diesem Moment an ist es dann losgegangen, die Nacht. Und es war wirklich ja die letzte Nacht. Und Was soll ich sagen, Leute? Es ist mit Abstand eines der krassesten Nächte meines Lebens geworden. Also ich weiß, das ist jetzt nicht vorbildlich, aber ich habe eigentlich, wenn ich es jetzt so zurückblickend mir überlege, habe ich eigentlich LSD schon ein bisschen als Partydroge missbraucht in dieser Nacht, weil ich einfach so gut drauf war auf diesem Zeug. Also es hat mich einfach so elevated aufs nächste Level, dass ich wirklich, also ich will jetzt nicht zu krass reden, weil eben es ist bei jedem anders, aber ich habe einfach auch so richtig gemerkt, dass ich im Gegensatz zum ersten Mal, als ich so eine starke Erfahrung hatte mit Mushrooms, als ich mein Ego so, also die Story habt ihr ja hoffentlich alle jetzt gehört, da wurde ja mein Ego komplett gecrushed. Also ich habe dann wirklich eine Erfahrung gemacht, die mich auch geprägt hat, die eben Ego-Tod, einfach richtig komplett Reverse Engineering, habe gemerkt, was ich alles scheiße gemacht habe, habe gemerkt, dass ich eigentlich viele Sachen gar nicht bin. Und dieses Mal war es aber eher so, dass alles, was ich in den letzten 2 Jahren gemacht habe, sich so ein bisschen wie bestätigt hat. Ich hatte so einfach nur gute Vibes über die ganzen 8 Stunden. Also das heißt, die Leute, mit denen ich dort war, die Freunde, ich habe die alle komplett ohne Judgment. Also wirklich, das ist, glaube ich, der krasseste Effekt, den ich hatte, war, dass ich zu 100% Observer wurde. Also normalerweise bin ich doch eher jemand, der sehr schnell urteilt über eine Situation, über eine Person. Nicht unbedingt negativ, kann auch positiv sein, aber ich urteile sehr schnell. Ich bin doch jemand, der sehr schnell analysiert und guckt, aha, so diese Situation. Und als ich dann plötzlich als sich dieser LSD-Trip dann wirklich komplett entfalten hat und wir dort am Tanzen waren, da habe ich plötzlich komplett alles aus einer ungefilterten, reinen Perspektive gesehen. Also ich habe zum Beispiel den Nils, meinen Homie, habe ich einfach so gesehen, der hat übrigens an dem ganzen Burning Man nicht eine Substanz konsumiert, der hat, glaube ich, 2-mal an meinen Packs gezogen oder so und das war's. Und ich habe den einfach gesehen, wie der an diesem Abend die krasseste Energie hatte dort von all den Leuten. Also jeder war irgendwie auf irgendwelchen Drogen und ich habe einfach so seine Energie gesehen und es hat mich so weggehauen zu sehen, wie der Typ mit seinen 40 einfach noch so eine Energy im Start hatte. Und auch die Kollegen, die wir dort hatten, die war so, ich habe einfach so gesehen, wie die so getanzt hat und habe einfach so gedacht, wow, die hat wirklich so einen richtig krassen Skill. Ich habe einfach so jede Person richtig wahrgenommen und habe auch selbst gemerkt, wie ich dann selbst eben auch wieder kein Ego hatte. Also mein Ego selbst irgendwie mich jetzt da zu zeigen, wie gut ich tanze oder so, hat sich komplett aufgelöst. Ich habe dann einfach auch getanzt, habe es genossen und irgendwann bin ich dann auch so in diesen einen Art Car gesessen, wo die Leute so ein bisschen am Abchillen waren und habe mich dann auch eben nochmal so hingesetzt und einfach alles abgecheckt. Also ich bin dann so eine halbe Stunde einfach dort drin gesessen, habe dann sogar so Trinken gekriegt von der Kollegin, die haben mir dann, alle haben sich irgendwie so um mich gekümmert und sind immer wieder so gucken gekommen, ob ich noch da bin. Ich musste mir überhaupt keine Sorgen machen, dass meine Freunde mich jetzt hier liegen lassen würden. Dass, wenn ich jetzt in diesen Art Car sitze, mich ein bisschen hinliege und ein bisschen genieße. Also ich hatte so ein ultra krasses Vertrauen in mich, ultra krasses Vertrauen in mein Umfeld und hat auch so zum ersten Mal realisiert, dass ich jetzt, glaube ich, wirklich auf dem richtigen Weg bin mit meinem Leben. Also ultra bestätigt habe ich mich gefühlt. Ich habe einfach so das Gefühl gehabt, dass alles genauso läuft, wie es laufen muss. Und eben genauso ein bisschen auch das Gegenteil zum letzten Mal, als ich so eine Erfahrung hatte. Es hat sich wirklich viel besser angefühlt. Und eben, ich habe natürlich auch viel Party drauf gemacht. Also ich will gar nicht leugnen, dass ich natürlich eben auch LSD jetzt mal in einem ganz anderen Kontext verwendet habe. Also ich bin jetzt nicht irgendwo hingegangen und habe mich da spirituell analysieren lassen und habe das mit einem Guide gemacht, so wie man sie auch eigentlich machen sollte, sondern ich habe wirklich darauf abgefeiert. Und ich glaube, das ist auch eine interessante Erkenntnis gewesen, weil wenn ich jetzt so zurückdenke an diese Filme, Fear and Loathing in Las Vegas und auch so in andere Richtungen, wo ich gehört habe, wie Leute da eher so negative Erfahrungen gemacht haben, ich denke wirklich, dass es bei solchen Drogen immer darauf ankommt, wie man selbst drauf ist und ja, auch selbst, wie im Reinen ist man mit sich selbst. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, wenn jemand innere Konflikte mit sich hat und dann LSD nimmt mit einem Guide, dann kann er an diesen inneren Konflikten richtig gut arbeiten und Durchbrüche haben, also richtige Durchbrüche haben, richtige richtige Sachen erleben oder erkennen an sich selbst, die er sonst einfach in meinen Augen nicht annähernd so schnell gekriegt hätte. Und und wenn er jetzt aber dieselbe Person mit diesen inneren Konflikten, Alistair am Burning Man genommen hätte, dann hätte das Ganze sehr schlimm enden können. Also das hätte dann enden können, dass diese Person das überhaupt nicht genossen hat und dann in der kompletten Zeit ängstlich gewesen wäre. Oder also das hat mir auch der Marcel so ein bisschen erzählt, weil er hat es irgendwie am zweiten Tag von einer Kollegin gekriegt und er hatte dann auch eher so Ängstlichkeit in sich drin, was ich auch verstehen kann, weil er natürlich auch noch so selbst ein paar Konflikte mit sich hatte, mit der, also ich weiß es jetzt, also ich denke, wir haben ja auch über das ein bisschen geredet in seinem Podcast. Es ist natürlich so, wenn ich jetzt mit dem Marcel arbeite an seinen persönlichen Zielen und ich ihm zuhöre, dann merke ich halt, er ist noch sehr jung, er weiß noch nicht genau, wo es hingeht, er will viel verschiedene Sachen, also alles das, was auch so ein bisschen jetzt bei The Chain is Life ja Thema wird, was ich auch wirklich in diesem Buch behandeln will und was ich auch mit Kunden zum Beispiel bespreche, dass wenn sie eben diese inneren Blockaden haben oder diese innere Handbremse und das bremst die Leute am allermeisten, oder? Es ist nicht die Tatsache, dass sie es nicht können, es ist mehr so die Tatsache, dass sie nicht in sich selbst vertrauen und auch nicht wissen, wo sie anfangen müssen. Und da will ich halt immer rein bei den Leuten. Da bin ich so weit, dass ich sagen kann, ich kann Leute triggern und ich kann ihnen auch wirklich diesen Arschtritt verpassen. Und ich denke, bei Marcel war es halt einfach noch so ein bisschen zu früh, diesen Arschtritt direkt so von einer Substanz zu kriegen. Und deswegen kann das eben bei jeder Person komplett anders wirken. Und deswegen nochmal hier, ich mache hier keine positive Propaganda oder Werbung für das Zeug. Ganz im Gegenteil, ich will wirklich, dass jeder versteht, dass man sich da individuell informieren muss, sich auch selbst kennen muss und das Ganze in meinen Augen auch nicht wirklich an einer Party nehmen soll. Also ich würde jetzt das auch nicht wieder direkt an einer Party nehmen. Für mich sind solche Events eine absolute Ausnahme und Burning Man sowieso ist für mich so nach dem ersten Mal jetzt, ich glaube, die eine der bedeutendsten Partys oder Events, Wochen meines Lebens gewesen. Und deswegen bereue ich auch nichts und finde das auch wirklich jetzt schön, dass ich das mit euch teilen kann. So abschließend nochmal zu sagen, ich habe einfach bestätigt bekommen, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin, ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass ich irgendwo anders sein wollte. Auch über den ganzen Event verteilt, aber vor allem an diesem Abend auch nochmal, ich habe mich wohl mit meinen Leuten gefühlt, ich habe mich wohl in meiner Mission gefühlt, ich habe auch nicht Visionen gehabt, aber ich habe auch so positive Gedanken gekriegt, was das Kindermachen betrifft. Also ich habe zum ersten Mal so irgendwie komischerweise so gesehen, wie sich meine Genetik auch irgendwann weiter pflanzen muss, also wie ich irgendwann auch ein Kind haben will, was ich bisher immer so unsicher war. Das hat sich auch so bestätigt, so mein Gedanke, dass ich irgendwann Kinder haben will. Das habe ich dann auch der Sar direkt gesagt, dass ich dann wieder bei ihr war, weil sie ja nicht dabei war. Und also es ist wirklich unglaublich deep gewesen, auch wenn es eben nicht jetzt in diesem Setting war, wie man es vielleicht sonst machen würde. LSD für mich das erste Mal, ich denke nicht das letzte Mal, aber bei mir ist es auch immer so, auch das war jetzt auch bei den Mushrooms so, da habe ich auch über ein Jahr gar nichts mehr gemacht. Für mich ist es wirklich immer wichtig, dass wenn ich so eine Vision habe oder so ein Erlebnis, dass ich gucke das dann immer so wie ein GPS an, dass ich mich jetzt an eine neue Richtung führt und mir Aufgaben gibt. Und bevor ich dann das nochmal nehme, muss ich ja zuerst mal dorthin gekommen sein. Also ich muss immer so das Gefühl haben, dass das, was mich jetzt, die Lektion, die ich jetzt gekriegt habe, dass ich die dann auch zu einem gewissen Punkt auch erreichen musste. Und bei dem letzten Abend, dem Burning Man, habe ich einfach gewusst, ich gehe jetzt zurück in diese Welt. Ich konnte es auch viel besser akzeptieren nach dieser Erfahrung, weil es war wirklich fast ein bisschen traurig für mich, so nach einer Woche wieder zu wissen, so jetzt erwartet wieder der ganze Hustle. Ich wusste, The Chain is Life muss jetzt alles official werden in den nächsten Wochen. Ich musste noch meine Weltreise planen. Ich musste noch so viele Sachen organisieren. Und als ich dann aber eben am Morgen aus Black Rock City rausgefahren bin mit dem Marcel und noch ein Afterglow hatte, also ich war nicht mehr drauf, aber man hat dann immer noch so ein Afterglow und alles hat einfach nur noch so, es war einfach ein wunderschöner, magischer Moment und ich habe gewusst, ich bin ready für die nächste Challenge, für das nächste Jahr, für dieses Jahr jetzt alles zu meistern und ich bin ready für jede Herausforderung und deswegen bin ich jetzt hier, deswegen mache ich jetzt hier noch einen Podcast in Halong Bay. um 10 Uhr und gehe dann jetzt aber auch direkt ins Bett und hoffe natürlich, dass ihr durch solche Podcasts auch diese Inspiration kriegt, eben über den Tellerrand hinaus zu gucken, euch selbst eure eigenen Erfahrungen zu machen, nicht irgendwie über andere euch zu vergleichen. Das sind alles diese Messages, die ich da bringen will. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich so eine Story erzähle, dann kriegt ihr auch so ein bisschen Kontext dazu. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da. Ist jetzt auf iTunes verfügbar. Und jede 5-Sterne-Bewertung würde uns einfach helfen. Ich weiß es, weil wenn jeder eine 5-Sterne-Bewertung gibt, die diesen Podcast hier hört, dann hätten wir, glaube ich, locker 1000 Bewertungen. Dann wären wir auf Platz 1, dann wäre The Chainless Life direkt auf Nummer 1. Und das wäre doch so richtig, richtig krass, Mann. Also wenn wir das hinbringen könnten, Leute, wäre ich euch unglaublich dankbar. Und wenn ihr noch Fragen habt zu meiner Story oder im Allgemeinen zu dem ganzen Thema, dann seid ihr herzlich willkommen in der Facebook-Gruppe von The Chainless Life, euch auch einzuklinken. Mittlerweile 1500 Member, die sich täglich austauschen. Richtig geiler, deeper Content entsteht dort. Und yo, that's it. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wünsche euch allen noch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer, wo ihr auch immer seid. Grüße aus Halong Bay und bis zum nächsten Mal. Peace out.